Woran hängt unser Herz? Liebe Freunde, da kommt ein junger Mann zu Jesus. Und er fragt ihn eine ganz wichtige, entscheidende Frage. Er sagt, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er will mit Jesus gehen. Er will zu ihm gehören. Und er fragt, was er zu tun hat. Er will sich ganz an Jesus hängen. Das ist beeindruckend. Es wirkt jetzt, wenn man dieses Zeugnis liest, wie eine kalte Dusche, was Jesus sagt. Er sagt zu diesem jungen Mann nicht, ja komm, komm zu mir, und dann ist alles in Ordnung. Sondern er sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. Und dann komm. Da heißt es dann, da ging dieser junge Mann weg. Er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Das wollte er nicht aufgeben, so stark ihn die Frage umgetrieben hat, was muss ich tun, dass ich selig werde? Aber er hat sich in dem gezeigt, als einer, der noch ganz fest gebunden ist, der nicht losgekommen ist, der nicht in die Nachfolge eintreten kann. Woran hängt unser Herz? Warum können wir nicht eintreten in diese Freiheit, die Jesus schenkt, von der wir es gesungen haben, die wir bezeugt hören? Was macht uns so müde und träge? Wir wollen drei Überschriften setzen zu diesem Thema. Erstens, gebunden an das Irdische. Zweitens, befreit zum Himmlischen. Und drittens, verbunden mit dem Herrlichen. Erstens, gebunden an das Irdische. Noch einmal dieser junge Mann. Was gibt's für eine wesentlichere und wichtigere Frage als diese eine? Wie ererbe ich? Wie werde ich teilhaftig des ewigen Lebens? Und dafür ist er nicht bereit. Er stellt die Frage, aber ist mit vielen Seilen noch gebunden. An den Besitz, an das, was er hat. Wir wollen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, dass das Wort so umfassend für jeden gilt. Verkaufe alles, was du hast. Die Bibel hat ein klares Ja zum Besitz. Wir haben ja gestern Abend darüber gesprochen. Sie sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Die Bibel weiß etwas und sagt Ja dazu, dass wir Menschen uns etwas erarbeiten. Sie schützt sogar den Besitz, wenn es heißt im Gebot, du sollst nicht stehlen. Aber es darf in unserem Leben nicht zur Bindung werden. Der Apostel sagt einmal, hinge das Herz nicht daran. Jesus sagt das genauso einfach und eindrücklich zu den Seinen. Er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, euch binden an das Irdische, denn das Irdische vergeht. Eigentlich ein ganz schlichter Satz. Jeder von uns erfährt das immer wieder, das Irdische vergeht. Alle Besitztümer, die wir ansammeln und haben, die vergehen. Sie sind eine Zeit lang neu und schön und dann stellen sich die Mängel ein, dann wird's reparaturanfällig und schließlich kommt's auf den Sperrmüll. Alles Irdische vergeht. Obwohl wir das tagtäglich erleben, nehmen wir das doch nicht richtig wahr und meinen, es sei tatsächlich wichtig, viel von dem zu sammeln. Mir ist ein Spruch an einem Haus in meiner früheren Gemeinde im Gedächtnis. Ich habe ihn auch schon an anderen Häusern gesehen. Da steht dran, dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem Nächsten wird es auch nicht sein. Den Dritten trägt man auch hinaus. Drum frage ich dich, wem ist dies Haus? Da haben unsere Vorfahren das in diesem Satz ausgedrückt. Alles Irdische vergeht. Jesus sagt, was sammelt ihr so viel Kleider an? Da kommen die Motten und fressen Löcher hinein. Was sammelt ihr die Münzen und das Geld an? Das fängt an zu rosten. Was sammelt ihr Schmuck? Da kommen die Diebe und graben nach, wo du's gut versteckt meinst. Wieder ist das kein Nein zu den irdischen Dingen, aber die Frage, was sammelst du eigentlich? Wem und welcher Bemühung dienen deine Kräfte? Was hast du heute gesammelt? Der Herr sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Seht ihr, da kommt's raus. Woran hängt unser Herz? Ich darf einmal ganz schlicht sagen, das, was mir lieb ist, was ich nicht aufgeben will. Das ist mein Schatz. Da bin ich der Sammler. Daran hängt mein Herz. Gebunden an das Irdische. Und das sind weithin zunächst einmal die äußeren Güter. Wir sind in unserem Land in der ganz besonderen Gefährdung des Betrugs durch die äußeren Güter. Wir meinen, wer viel hat, der sei gesichert. Ich denke an einen Student, er will mit Jesus leben und lebt auch, ist ein gutes Zeugnis. Aber an einer Stelle, da war er immer ganz so, wenn ein anderer gefragt hat, du, darf ich einmal dein Auto nehmen? Dann hat er sich herausgeredet. Sein Herz hing am Auto. Es war zwar eine alte Karre, aber die hat er gepflegt und Stereoanlage drin gehabt und alles. Daran ist sein Herz gehängt und das hat ihm Jesus erst zeigen müssen. Das ist dein Schatz bei dir. An diese Rostlaube hast du dein Herz gehängt und er wurde erst frei davon, als er es verliehen hat und weitergegeben hat. Das ist eine schlichte Frage an jeden von uns. Woran hängt dein Herz? Du kannst das an dem merken, wenn du dich jetzt fragst, was ist mir so lieb, dass ich's nicht aufgeben will? Das können Dinge und Sachen sein. Ja, das können Menschen sein. Das kann deine eigene Ehre sein. Das sind wir selber. Wir hängen an uns. Woran hängt dein Herz? Du merkst das an dem, was du lieb hast. Woran hängt dein Herz? Du merkst das an dem, worum du dich sorgst. Das hängt jetzt unmittelbar damit zusammen. Das sagt Jesus im Anschluss an dieses Wort. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Er fährt fort und sagt, ihr sollt nicht sorgen und sagen. Und jetzt kommt's, woran das Herz hängt. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Da hängt das Herz an uns selber. Dann sagt er, nach solchem allem trachten die Heiden. Wisst ihr, biblisch gesehen sind wir ja Heidenchristen. Wir kommen aus den Nationen und sind zu Christen geworden. Heidenchristen nennt das die Bibel. Im Gegensatz zu den Judenchristen, zu Israel. Aber es gibt zunehmend eine ganz andere Art von Christen. Nicht mehr Heidenchristen, sondern Christenheiden. Die leben als Christen, haben den Namen, sind eingetragen als Christen, gehören einer christlichen Kirche an und trachten wie die Heiden. Sind bestimmt von diesem Umsorgen für ihr Leben, für alles das, woran ihr Herz hängt. Ihr sollt nicht sorgen noch sagen, sagt der Herr. Du kannst loskommen davon. Er nimmt ein eindrückliches Beispiel, das wir jeden Tag sehen. Sehe die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und unser himmlischer Vater nährt sie doch. Was heißt denn das? Soll man nicht arbeiten? Ist das jetzt die Fortsetzung von gestern Abend? Nein, wir merken's, wenn wir den Gegensatz uns klar machen. Die Vögel, die picken einfach auf, was da ist. Sie sitzen nicht auf dem Nest dran und warten, bis jemand kommt und ihnen Futter in den Schnabel wirft. Sondern sie müssen schon fliegen. Sie müssen schon suchen. Die Vögel tun das ihre. So ist das bei uns. Ihr sollt nicht sorgen und sagen euch nicht ständig von dieser Bindung an den Besitz, an das Irdische umtreiben lassen. Woran dein Herz hängt, dafür sorgst du, dafür mühst du dich ab. Sorgen, so sagt der Herr, das ist nicht unsere Sache. Das ist Gottes Sache. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Mit unserem ständigen Sorgen machen, da beleidigen wir Gott. Da trauen wir es ihm nicht zu, dass er unser Leben erhält und durchbringt. Das wäre ja komisch. Wenn da meine Kinder den ganzen Tag sorgenvoll im Zimmer sitzen und zueinander sagen, hoffentlich verdient der Papa heute genug und bringt auch was heim, damit wir was zu essen haben. Hoffentlich hat er irgendetwas, damit wir auch einmal Schuhe kaufen können. Da würde ich sagen, Kinder, ihr spinnt, das ist nicht eure Sache. Geht raus in den Sandkasten und spielt. Ob ihr Schuhe kriegt und dass wir Essen haben, da müsst nicht ihr sorgen. Das ist unsere Sorge als Eltern. Und wenn sie dann sagen, nein, nein, wir spielen nicht, das treibt uns so arg um, dann ist es eine Misstrauenserklärung gegen mich. So erklären wir mit unserem täglichen Sorgen, was uns da alles umtreibt, unser Misstrauen letztlich gegen Gott. Wir sind alles oft so misstrauische Leute, weil wir gebunden sind an das Vergängliche. Das ist das Wesen des Irdischen. Es nimmt uns gefangen, ohne dass wir das merken. Man ist so schnell gebunden. Wisst ihr, es sammelt sich auch an, ohne dass ich da groß bewusst sammle. Als ich zum ersten Mal umgezogen bin von zu Hause weg an den Studienort, da hat der Kofferraum eines Autos dicke ausgereicht, um alles hineinzubekommen, was ich dann im Studentenzimmer hatte. Beim zweiten Umzug, als ich dann auf die Vikarstelle kam, da waren schon zwei oder drei Autos notwendig und der Kofferraum gefüllt. Und als ich dann zum ersten Mal mit der ganzen Familie umgezogen bin, da mussten wir einen Möbelwagen mit Anhänger bestellen. Leute, das sammelt sich an. Und da merkt man erst, von wie viel man gefangen genommen wird. Was alles, ich meine, das gehöre unbedingt zu meinem Leben. Dass wir das einmal klar und deutlich aussprechen, das ist der größte Betrug des irdischen Besitzes, wenn ich meine, dadurch sei ich gesichert, dass ich gesammelt habe. Woran hängt unser Herz? Liebe Freunde, dass wir uns nicht binden lassen an das Irdische. Wir verfehlen das Wichtigste. Wir gehen vorbei am Himmlischen. Dass wir uns nicht binden lassen und betrügen lassen, die Augen schließen lassen vom Besitzen, vom Geld. Dass wir uns aber auch nicht binden lassen an uns selber oder an andere Menschen. Woran hängt dein Herz? Du merkst das an diesen beiden Dingen. Was du lieb hast, wo du denkst, das kann ich nicht aufgeben. Und worum du dich täglich sorgst und abmühst, da hängt dein Herz. Jesus sagt ein hartes Wort. Ein ganz hartes Wort in diese unsere Bindungen hinein. Wer nicht hasst Vater, Mutter, Frau, Kinder, Schwestern, Brüder, dazu sein eigen Leben und alles, was er hat, der kann nicht Jünger sein. Was heißt denn das? Die entsprechende Übersetzung aus dem Hebräischen für dieses Wort hassen, da ist nicht das Gefühl gemeint, sondern das ist eine entschlossene Absage, dass alles das, was Jesus hier nennt, Menschen, ja nicht einmal ich selber und auch nicht die Dinge an die erste Stelle gehören, sondern die zweite. Was ist deine erste Bindung? Das ist die Frage. Wer nicht hasst, wer nicht entschlossen an die zweite Stelle setzt. Wisst ihr, wir wollen uns hier nicht täuschen. Es ist so schwer, da loszukommen. Ja, wir wollen es noch deutlicher sagen. Wir kommen von uns aus gar nicht los davon. Wir müssen losgemacht werden. Das liegt gar nicht in unseren Händen, in unseren Kräften. Wir sind gebundene Leute. Und dazu ist Jesus gekommen. Und darum kann unsere zweite Überschrift tatsächlich heißen, befreit zum Himmlischen. Das sagt der Herr in diesem 6. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo er es von den Schätzen, von den Bindungen, von den Sorgen hat, wo er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, dem Mammon, dem Geld, dem Besitzen. Das ist eine durchgehende Linie in der Bibel. Der Betrug und die Gefährdung des Reichtums. Und dann fährt er fort, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Jetzt kommt die erste Bindung, die erste Liebe, die vornehmste Sorge, wie es im Konfirmandenbüchlein heißt. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir das Übrige alles zufallen. Wir kennen dieses Wort. Es heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, dann wird dir das andere obendrauf gegeben werden. Wisst ihr, wie das ist? Das ist so, ich gehe zum Metzger, die Metzgerei, und sage, ich möchte gern 100 Gramm Schinkenwurst geschnitten. Und dann schneidet das die Metzgersfrau und dann sagt sie, ja, jetzt bleibt noch ein Zipfel übrig, den kann ich nicht mehr verkaufen, den lege ich Ihnen dazu, Sie brauchen ihn nicht bezahlen. Ist das, so wird euch das Übrige alles zufallen, als Dreingabe, kostenlos gegeben werden. Das ist die Verheißung Jesu, wo du dich befreien lässt aus allen diesen Bindungen. Da kommt das als Dreingabe. So fragt der Herr einmal seine Jünger, und die haben wahrlich alles stehen und liegen gelassen. Nach menschlichen Maßstäben völlig unvernünftig. Der Petrus und die anderen, die hatten eine gesicherte Existenz im väterlichen Betrieb als Fischer. Dann heißt es, Jesus ging vorbei und sagt zu ihnen, folget mir nach, und alsbald verließen sie alles. Und er fragt sie dann einmal, ihr habt jetzt keinen Beruf mehr. Ihr könnt nicht täglich für euch sorgen, keine täglichen Einnahmen mehr. Ihr seid bei mir gewesen, jeden Tag. Habt ihr je Mangel gehabt? Das ist keine geistliche Frage zunächst. Da geht es um die Frage, habt ihr bei mir Hunger gelitten? Seid ihr bei mir mit zerrissenen Kleidern rumgelaufen? Und die Antwort der Jünger heißt ganz schlicht, nein, Herr, niemals. Wisst ihr, diese Probe aufs Exempel, die fehlt uns so oft, ob das auch stimmt. Das, wo wir entschlossen uns befreien lassen von diesem täglichen Sorgen und Abmühen, dass es trotzdem gilt, nein, Herr, niemals Mangel gehabt. Da gibt es ein ganz direktes Wort in der Bibel. Bringe den Zehnten und dann prüfe mich, ob ich nicht Segen herabschütte, die Fülle. Ob das nicht wahr ist. Wisst ihr, unser Glaube, unser Leben mit Jesus, unser Christsein, wir sind so oft Christen, Heiden, weil wir das Gott nicht zutrauen. Wo wir geben, hergeben, da wird er segnen. Wo wir auf ihn vertrauen, da wird der Herr helfen. Weil wir so wenig Vertrauen zu ihm haben und uns selber sichern. Weil wir es gar nicht mehr ausprobieren, wo wir loslassen, wo wir hergeben, da wird er füllen. Trachtend am ersten nach dem Reich Gottes. Wie viel Zeit, wie viel Mühe, wie viel Kraft, wie viel Freudigkeit hast du in diesen Tag heute hineingegeben, um Zeuge für Jesus zu sein? Oder ist alles draufgegangen? In dem täglichen Stress hatte ich so viel bewegt und umgetrieben. Aber diese eine, die wichtigste Richtung in deinem Leben, wie der Herr sagt, die ist ausgeblendet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Lass all das Irdische los und hab das Himmlische im Blick. Das ist keine Vertröstung. Sondern das ist die Frage, was mein Leben antreibt und wo mich's hintreibt. Es gibt eine erschreckende Gestalt im Umkreis Jesu. 3 Jahre lang ging Judas mit Jesus. 3 Jahre lang. Judas war bei dem allem dabei. Er hat gesehen die Machttaten des Herrn. Judas hat mit ausgeteilt, als der Herr die 5000 gespeist hat. Judas ist mit dem Herrn am Grab des Lazarus gestanden und ins Innerste erschüttert worden, als der herauskam auf den Ruf hin, Lazarus, komm heraus. Judas war bei allem dabei, aber er hat sich im Letzten nicht ausgeliefert. Judas war bei Jesus Tag um Tag. Wenn einer, sage ich es jetzt einmal so, wenn einer Christ war, dann war es der Judas. Enger kann man nicht mehr beim Christus sein. Und dann heißt es von ihm, er geht weg, um den Herrn zu verraten. Wo sitzt das beim Judas? Wo sitzt die Bindung? An einer ganz schlichten Stelle. Am Geld. Da sitzt es. 30 Silberstücke verrät er den Herrn. Immer wieder schimmert das bei ihm durch. Judas ist bei Jesus. Aber er hat eine ganz andere Bindung noch. Er lässt sich nicht befreien. Der Herr gibt ihm viele Gelegenheiten. Wie hat er ihn angesprochen? Auf seinen Einwand hin, als Jesus gesalbt wurde mit diesem kostbaren Öl und die Gier ist aus Judas herausgebrochen, er denkt, das ist doch sinnlose Vergeudung. Was hätte man da nicht für einen Profit machen können, wenn die Frau das nicht dem Herrn über den Kopf geleert hätte, sondern gesagt, da Jesus, nimm's und verkauf's und leg's in sicheren Aktien an. Das wäre eine Sache gewesen, so denkt der Judas. Und Jesus lädt ihn ein, Judas, lass die Bindung los. Binde dich ganz an mich. Diese anderen Dinge kannst du viel tun. Arme habt ihr jederzeit bei euch, aber mich nicht. Jetzt ist Gelegenheit. Binde dich ganz an mich. Und Judas lässt nicht los. Du klagst so oft. Ich will doch zu Jesus gehören. Warum geht das bei mir nicht vorwärts? Warum wird das so öde? Warum habe ich so wenig Kraft? Warum bin ich solch ein Kraftloser? Frage dich ganz schlicht, wo liegt deine Bindung? Wo? Was hast du lieb? Warum machst du dir ständig Sorgen und Gedanken? Das lähmt dich. Unsere Sicherungen, unsere Bindungen. Ja, wir sind bei Jesus, aber wir haben unsere und. Dreifache Sicherheitsnetze gespannt. Was geschieht denn? Weißt du, der Geist Gottes, das ist die Wirkkraft des Wortes Gottes. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Das sind Jesu Worte. Und diese Worte reden in dein Herz hinein. Weißt du, wie diese Befreiung beginnt? Die Befreiung, dass du vom Christenheiden oder vom Heiden, der ganz gebunden ist und gar nichts von Jesus wissen will, zum Christen wirst. Die Befreiung beginnt so, dass du dem standhältst, was das Wort Gottes dir ganz persönlich sagt, was es in dir anredet und sagt, das ist der Punkt. Du willst ein Christ sein, aber wie viel Liebe, wie viel Sorge gilt deinem Häusle? Wie viel Liebe, wie viel Sorge gilt deinem Jahreswagen? Wie viel Liebe, wie viel Sorge gilt dem Menschen, wo du meinst, ohne den kommst du nie mehr aus. So fängt das an. Wisst ihr, man kann die Stimme des Geistes Gottes abtöten. Du kannst jetzt da sitzen heute Abend und denken, jawohl, das ist bei mir der Punkt. Da bin ich ein Gebundener. Dann kannst du nachher rausgehen und das wieder zudecken, zum Schweigen bringen. Aber dann wirst du nicht frei. Dann bleibst du in diesen irdischen Bindungen. Das ist der erste Schritt, dass ich ehrlich zu Jesus komme, vor ihm stehe und sage, Herr, ich bekenne das dir, das ist meine Bindung. Ich nenne sie jetzt vor dir. Das ist sehr hilfreich, wenn du dazu zu jemand gehst, wo du weißt, der lebt als bewusster Christ und ihm sagst, ich möchte dir das sagen. Das ist die Bindung meines Lebens. Da bin ich ein Gebundener. Da hängt mein Herz. Ich habe aber die Sehnsucht. Ich habe die Sehnsucht in mir, dass ich loskommen will. Ich will ein Freier werden. Das ist Werk Jesu Christi. Wir singen das oft oder bezeugen das. Jesus macht frei von allen Bindungen. Und je öfter du das bezeugst und hörst und mitsingst und als Zeugnis auf dich wirken lässt und du selber gibst deine Bindungen nicht her, umso härter wirst du. Ja, schließlich denkst du, das ist halt ein frommer Satz. Jesus befreit von allen Bindungen. Mich befreit er nicht. Du willst gar nicht frei werden. Du pflegst diese deine Bindung. Du kannst dir's nicht vorstellen, ohne das zu leben. Du übergibst es nicht dem Herrn. Befreit zum Himmlischen. Jesus hat uns das verheißen und gesagt, ihr braucht nicht sorgen und sagen. Ihr braucht nicht sammeln. Ich befreie euch. Freiheit heißt, loszukommen von den Sorgen. Dass mich das nicht mehr ständig umtreibt, frei zu werden, loszuwerden. Freiheit heißt, loszukommen von mir selber. Freiheit heißt, aufhören zu können, mit dem ständigen Sammeln mehr und mehr und mehr zu haben, Sicherungen anzulegen. Wisst ihr, ich kenne diese Versuchung, die kennt jeder von uns. Da kommt so ein Blatt von der Bank, da stehen ganz viele gute Ratschläge drauf, und unten steht ein Absatz, den habe ich auch gelesen. Jeder vernünftige Mensch hat mindestens 10 Monatsgehälter im Rückhalt. Ja, natürlich denke ich, ist eigentlich vernünftig. Also fang mal an zu sparen. Leute, da geht eine Menge Zeit und Kraft drauf, bis das weg ist. Jeder vernünftige Mensch hat solch einen Rückhalt. Jeder Christ hat einen Vorhalt, er klammert sich an den Herrn. Frei zu werden, liebe Freunde, das ist ein Geschehen, das mein Leben wirklich leicht macht. Das bleibt nicht in der Theorie. Frei zu werden von dem ständigen Sorgen ums Geld. Da kam kürzlich Durchblick und Dienst im Blatterlieben Zeller Mission ein Artikel, da wurde über den Georg Müller berichtet, den Waisenhausvater von Bristol, der ein ganz großes Glaubenswerk in seinem Leben aufbauen durfte. Diese großen Kinderheime und Anstalten für viele tausende Rettungsort. Und da wird berichtet, dass er mit 25 Jahren 3 Entschlüsse gefasst hat. Der erste Entschluss, er will so leben, dass er kein ständiges Gehalt bezieht. also keine feste berufliche Bindung eingehen. Jeder langt sich an den Kopf und sagt, ja nun, verantwortungslos. Seine zweite Entscheidung war, er will nie jemand um Geld bitten. Und seine dritte Entscheidung war, er will alles vom Herrn erbitten. Schon jetzt lesen wir das ganz schlicht nach, ob das geklappt hat. Und wir können es an seinem Leben mitbuchstabieren. Jawohl, das war sein Weg. Aber jetzt kommt die Frage, gibt es in deinem Leben, deinem ganz persönlichen Leben, gibt es da diese Stellen, wo du nicht handelst, wie alle handeln? Wo du dich zeigst als ein Alternativer, als ein Wiedergeborener. Du kannst in der Regel sicher sein, wenn die anderen sagen, das ist unvernünftig. Das ist ganz unvernünftig. Dann ist es oft vom Geist gewirkt. Denn die Welt hält das für unvernünftig. Oder bist du in allem abgesichert? In allem. Wo lebst du denn die Freiheit des Vertrauens? Frei zu sein, nicht mehr sammeln und sichern und sorgen und sagen und suchen zu müssen, sondern geben zu können. Der Apostel schreibt, ein jeder schaue nicht auf das Seine, sondern das, was des Anderen ist. Aus der Kreisbewegung heraus in die Vorwärtsbewegung. Wie viele meinen, sie seien in einer großartigen Bewegung drin und sind doch gebunden, und drehen sich nur im Kreis. Das tägliche Einerlei. Leute, das Leben mit Jesus in Freiheit ist spannend. Das geht vorwärts. Wir sind keine Kreisläufer, sondern Vorwärtsläufer. Und wer hinter Jesus hergeht, der wird in diese Gebebewegung hineingenommen. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er herrsche, dass er sich dienen lasse, dass er zum Bedienen da ist, dass er sammelt, sondern dass er diene und gebe, bis hin gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Freiheit bei Jesus. Wisst ihr, ein Leben, das so in den Bindungen an das Irdische, an Geld und Gut und was unsere Bindungen sind, verhaftet ist. Solch ein Leben, das gleicht einem ständigen Sanierungsbetrieb. Ständig muss repariert werden. Das Haus deines Lebens bekommt an so viel Ecken und Enden seine Risse und Schäden und du bist Tag für Tag beschäftigt, das alles wieder zuzustreichen, wieder dicht zu machen, wieder fest zu machen. Was heißt denn das? Jesus befreit uns. Darf ich es einmal ganz drastisch sagen? Jesus führt dich heraus aus deiner Bruchbude und nimm dich hinein in einen Neubau. Das heißt, frei zu werden. Du bist jetzt nicht mehr ständig mit Reparaturen beschäftigt, ein Loch zu stopfen, das andere wieder, sondern du bist befreit, mit ihm neu zu bauen. Freiheit, wisst ihr, das zeigt sich ganz praktisch, ganz praktisch. Solch ein Freier, der nun befreit ist zu diesem Trachten nach dem Himmelreich, dem werden die Menschen um ihn herum in ganz anderer Weise wichtig. Nicht mehr, wie es ihm geht. Wie geht's dir? Einen, der trachtet nach dem Himmelreich, der wird daran erkannt, dass er einen Blick für den Nächsten hat, eine Sorge für den Nächsten, eine Liebe für den Nächsten. Da hat der Nachbar sich das neue Auto gekauft und das wurmt dich, dann bist du noch ein Gebundener. Wie gehst du mit deinem Nachbarn um? Ist das etwas, was dich treibt? Die Sorge, dass er hört von dieser Freiheit, dass er das Zeugnis von Jesus hört. Hat dich das schon einmal umgetrieben bis ins Tiefste? Da wohnst du in deinem Miethaus, eine Familie unter dir und eine über dir, und sonntags gehst nur du in die Kirche und die anderen wollen nichts davon wissen. Und du sagst, das sind halt ungläubige Leute. Bist du schon einmal im Herzen gepackt gewesen? Die gehen verloren, wenn sie nicht Jesus finden. Das ist die Freiheitsbewegung. Auf andere zuzugehen und sie zu Jesus einzuladen. Du bekommst einen ganz neuen Zugang zu deinen Nachbarn, zu deinen Geschäftskollegen, ja, zu deinen Kindern. Befreit von mir, mich treibt nicht mehr ständig um, wie geht's mir, was brauche ich? Sondern es ist eine ganz neue Frage, wie geht's denn dir? Was treibt denn dich um? Was brauchst denn du? Wie kann ich dir jetzt eine Hilfe sein? Das hört sich jetzt theoretisch an, aber darf ich einmal ganz direkt fragen, du Ehemann, wann hast du das letzte Mal deine Frau so angesprochen? Frau, was treibt dich eigentlich um? Was brauchst du jetzt? Wie kann ich dir Hilfe sein? Wann hast du das letzte Mal gemacht? Oder bist du ständig in dieser Bindung an dich selber, in dieser Eigenbewegung? Mir geht's nicht so gut, ich habe so viel zu tun. Bist du ein Befreiter, der wird zum Zeugnis hinein in die nächste Umgebung und von der nächsten Umgebung hinaus in die weite Umgebung. Ein Befreiter wird erkannt an dem, dass er den Blick auf den anderen richtet. Nicht was nützt mir, sondern was nützt ihn. Das ist das Wesen Jesu. Das hat er uns vorgelebt. Er, der königlich Freie, er wollte nichts für sich. Er wollte alles für uns. Er wollte ihn der Satan lahmlegen, gleich am Anfang. Der Satan hat nie bestritten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der hat ihn hochgelobt in die höchsten Himmel. Aber er hat ihn an dieser Stelle lahmgelegt. Er sagt, du hast doch Hunger. Da liegen Steine, du brauchst nur zu diesen Steinen sagen und sie werden Brot und dann kannst du essen. Der Satan wollte Jesus verlocken, dass er seine göttliche Kraft für sich einsetzt. Für sich. Ihn von der Richtung abbringen, dass er nicht mehr uns sucht. Jesus hat die Kraft, ohne weiteres. Er macht 5000 Menschen satt, ein anderes Mal 4000. Jesus hat die Kraft. Aber er tut es nicht für sich. Das lebt er uns vor. Ein Befreiter ist einer, der nicht mehr an sich und die Dinge gebunden sind, sondern trachtet nach dem Himmelreich. Dass dieses Reich jetzt und hier gebaut werde, wir beten das so oft mit den Worten Jesu, dein Reich komme. Du bist eingeladen, als Mitarbeiter, als Mitbauer an diesem Reich. Gebunden an das Irdische, befreit zum Himmlischen, verbunden mit dem Herrlichen, da meine ich jetzt den Herrn selber. Wir sind eingeladen, aufgerufen, solche Befreiten zu werden. Woher kommt denn dieses Wort befreit, Freiheit? Es steckt ein Wort dahinter, das kennen wir heute gar nicht mehr so, freien. Was ist denn einer, der freit? Das ist einer, der vor allem davonläuft. Gerade nicht, wenn einer freit, das ist das alte Wort für werben um jemand, heiraten. Einer, der freit, der in Freiheit ist, ist einer, der entschlossen ist, sich endgültig und untrennbar zu binden. Das ist genau der biblische Begriff der Freiheit. Wisst ihr, das bietet uns Jesus an. Ich binde mich untrennbar an dich. Ich übernehme die Lebenssorge für dich. Alle eure Sorgen werfet auf mich. Ich sorge für euch. Wo tust du das? Dass wir uns befreien lassen. Das heißt, darf ich es einmal so schlicht sagen, Jesus will dich heiraten. Der will dich heiraten. Der will sich untrennbar an dich binden. Aber er will dich dabei nicht zwingen. Er will dich nicht zwingen. Er schleppt dich nicht zur Heirat, sondern er fragt. Wisst ihr, dass wir einmal wieder staunen darüber, er, der allmächtige Herr, er wirbt um uns, er wirbt um uns. Evangelisationsabende, so wie wir es jetzt in diesen Tagen hier haben, wisst ihr, das sind Werbeabende Jesu um dich. In manchen Dörfern gibt's noch die Sitte der Hochzeitsbitter. Da traut sich der junge Mann selber nicht oder er schickt sich nicht für ihn, dass er seine Angebetene fragt. Dann schickt er seinen Freund und sagt, du geh dorthin. Und er geht dann in das Haus und überbringt die Werbung. Wir sind Hochzeitsbitter. Du bist eingeladen zu Jesus, er will dein Leben ganz und völlig in seine Hand nehmen. Das soll heute Abend geschehen. Das ist Freiheit. So wie es im Lied heißt, er ist mein Schatz, mein Erb, mein Teil. Ich denke jetzt an einen Missionar, der vor mir saß, nach 5 Jahren Dienst in Afrika zum ersten Mal, jetzt wieder zu Hause, hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er war vorher Innenarchitekt gewesen, mit einem gut gehenden Büro. Er hat gesagt, ich hab's Geld nur noch so gescheffelt. Aber es hat mir alles nichts bedeutet. Ich war innerlich völlig trostlos und leer. Er wusste nicht, wohin mit dem Geld. So viel hatte er. Dann hat ihn das Werben Jesu getroffen. Und der Mann hat gesagt, jawohl, Herr. Und hat entschlossen gesagt, ich gebe meinen Beruf auf und diene dir. Der hat Frau und 5 Kinder gehabt. Es ist ein Geschenk Gottes gewesen, dass die Frau ja gesagt hat zu diesem Weg. Er ließ sich dann ausbilden auf einer Bibelschule. Wisst ihr, das hat alles gebraucht, dass die Verwandtschaft nicht durchgedrückt hat, dass der entmündigt wird. Das haben die versucht, weil sie gesagt haben, jetzt ist er religiös übergeschnappt. Das tut doch kein vernünftiger Mensch. Und er hat gesagt zu mir, die vergangenen 5 Jahre, dieser Dienst im Busch Afrikas, das waren für mich, für uns als Familie, die gefülltesten Jahre. Wir wollen keinen Tag missen. Wir warten, bis wir wieder hinausgehen. Das ist Leben in Freiheit. Wo lebst du das? Wo wagst du solches Vertrauen? Bei der Konferenz von Licht im Osten hat einer unserer Brüder ein eindrückliches Zeugnis von dieser Freiheit gegeben, die unabhängig ist von allen äußeren Umständen. Er hat erzählt, er war Lehrer in einer hoch angesehenen Stellung. Und dann hat ihn das Werben Jesu erreicht und er hat gesagt, Herr Jesus, ich gehöre dir. Er lebte in der Sowjetunion. Da konnte das nicht lange verborgen bleiben. Und dann ließ ihn der Direktor des Gymnasiums kommen, hat gesagt, es tut mir leid, Sie sind ein hervorragender Lehrer, aber das sehen Sie selber ein. Sie sagen ja ganz andere Dinge. Sie müssen gehen. Er hat gesagt, mir hat das Herz geblutet. Ich habe geglaubt zunächst, ich könne nicht mehr weiterleben. Ich war mit Leib und Seele Lehrer. Und jetzt haben sie ihm die Stelle eines Straßenkehrers zugewiesen. 3 Jahre lang hat er in der Stadt, wo er vorher hoch angesehener Bürger war, die Straßen gekehrt. Er hat gesagt, ihr glaubt nicht, wie viele Leute auf mich zugekommen sind und haben gefragt, warum tust du jetzt das? Und da konnte ich Zeugnis für Jesus ablegen. Und schließlich ist eine Versammlung in seiner Schule einberufen worden, weil die Schüler alle gefragt haben, was ist mit diesem Lehrer? Sie haben ihn ganz arg gern gehabt. Und jetzt verlangten sie Rechenschaft, warum muss der die Straße kehren? Und viele haben ihn auf der Straße aufgesucht und gefragt, warum tust du das? Und er wurde ausgewiesen aus der Sowjetunion. Von einem Tag auf den anderen, damit in der Schule keine große Erweckung entsteht. Das ist Freiheit. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Not ist, dass wir es theoretisch alles wissen und dass wir so wenig davon leben. Befreit von ihm. Darf ich es in einem Schlussbeispiel so sagen? Jesus will dich heiraten. Er will sich untrennbar mit dir zusammenschließen. So viele Christen, die wollen zu Jesus gehören, aber sie leben mit ihm in einer Vernunftehe, in einer Versorgungsehe. Nein, Freiheit, das Leben, die Bindung an Jesus ist keine Vernunftehe, das ist eine kalte Sache. Das ist keine Versorgungsehe, da ist keine Freude dabei, sondern die Ehe mit Jesus, das ist eine Liebesehe. Er liebt dich, er entzündet dich zur Wiederliebe. Verbunden mit dem Herrlichen, dazu bist du eingeladen. Tu diesen Schritt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du wirbst um uns. Du gibst uns alle Zusage und alle Verheißung. Wir beten dich an über diese deine Liebe. Du kennst die Sehnsucht in uns. Wir wollen nicht nur solche Zeugnisse von anderen hören und in unserem Herzen dann denken, ja, so ist es bei uns nicht. Herr, wir wollen mit dir ganz leben. Dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist und darum bitten wir, wirke an uns durch dein Wort. Wo du uns jetzt angeredet hast, da schenk uns auch ein Ja. Herr, wir bitten darum, dass wir ganz entschlossen mit dir leben können. Treib uns dazu an. Amen.